Einen schönen guten Abend alle zusammen, vor allem die, die jetzt bei Zoom zugeschaltet sind. Also etliche haben mich informiert, dass sie heute Platz machen wollen und bei Zoom mit dabei sein wollen. Und wahrscheinlich sind das wesentlich mehr, als wir so am Anfang gedacht haben. Aber ich lerne das aus der Bibel, dass der Heilige Geist raum- und zeitunabhängig ist. Er kann selbst durch geschlossene Wände gehen. Er kann selbst durch einen Computer hindurchflitzen und dein Herz erreichen. Umso wichtiger ist es, wenn man das erleben, wenn man das erfahren will, dass man sein Innerstes aufmacht. Die Schlüsselstelle, um mit dem Heiligen Geist in Berührung zu kommen, ist in Lukas 11 geschrieben. Das könnt ihr in Ruhe nochmal nachlesen für die Sachen. Aber heute wollen wir in die zweite Lektion starten. Nachdem wir jetzt beim letzten Mittwoch so einen Ritt von Adam und Eva bis zur Offenbarung einmal durch hatten, mit ganz vielen Bibelstellen, mit ganz vielen Zitaten, kommt heute, ich sag mal, viel Praxis dazu. Und das Wichtige dabei ist, dass wir beten und sagen, Herr Jesus, komm, mach mein Innerstes auf. Und dann bin ich gespannt, was dann geschieht. Heiliger Geist, ich weiß, ich kann dich nicht hierher befehlen. Und ich habe eigentlich auch gar kein Anrecht darauf, dass du jetzt mit Macht kommst. Aber ich möchte dich trotzdem bitten, dass du kommst mit deiner Wärme, mit deiner Schönheit, nicht nur hier bei uns, sondern auch gerade da, wo über Zoom mit hinzugeschaltet ist. Dass du in die Wohnungen, in die Wohnzimmer, in die Arbeitszimmer, da, wo die einzelnen Personen jetzt sitzen, dass du dorthin kommst. Ich bete, dass du uns zur Ruhe kommen lässt von der ganzen Hektik dieses Tages. Dass wir politische und Corona-Entscheidungen beiseite lassen können und sagen, komm, du bist uns willkommen. Berühre unser Innerstes. Und ich bitte, dass du Thomas segnest, dass, wenn er jetzt das Wort nimmt und uns Dinge erklärt, wenn er uns an die Hand nimmt, Herr, berühre du ihn, dass er von dem Deinen nehmen kann, Gnade um Gnade. Amen. Schön. That's your turn. Thomas wird kommen. Er hat ein breitkariertes Hemd angezogen, damit er bei Zoom auch nicht flimmert. Das habe ich schon gelernt nach den ersten Zoom-Gottesdiensten. Also du bist präpariert, jedenfalls von den Äußerlichkeiten, ungeschminkt, aber das muss bei uns so sein. Komm, teil aus.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich packe mal meine Maske hier hin. So, ich freue mich ganz doll, dass ich mit euch dieses Thema der Heilige Geist zusammen durcharbeiten darf, wie Aaron ja schon letzte Woche gesagt hat, am Mittwoch. Das ist so eine Sache, vor der man ganz große Ehrfurcht haben sollte und auch haben muss. Also ich habe es auch. Und das war für mich eine ganz intensive und interessante Vorbereitungszeit, so Basissachen nochmal neu zu verstehen, sich mit dem auseinanderzusetzen und auch dafür so einen Wortschatz zu entwickeln, um dies weiterzugeben. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten machen und dann wollte ich von der Theorie ins Erfahren kommen. Dann war ich so ein bisschen verunsichert, dachte mir, Mensch, vielleicht sind ja alle Leute nur noch über Zoom dabei. Mittlerweile ist die Vorbereitung, weil ich so viel dazugezogen habe, etwas umfangreicher geworden. Aber ich hoffe, dass es euch genauso segnet, wie es mich gesegnet hat. Ich bete trotzdem nochmal, damit der Heilige Geist Paul, ich will dich nicht in Abrede stellen, dein Gebet, damit er aber durch mich wirkt, weil ich kann es ja nicht. Jesus, du siehst mich hier stehen und du weißt, dass ich leer bin und ich brauche deine Stärke, ich brauche deinen Heiligen Geist, der durch mich redet. Ich bitte dich, dass du auch die Herzen berührst, dass alle Worte, die ich sage, in der richtigen Meinung aufgenommen werden. Hilf mir, Heiliger Geist. Amen. Siebenmal wird, ich möchte so ein bisschen über die Taufe im Heiligen Geist sprechen, siebenmal wird in dem Neuen Testament die Taufe des Heiligen Geistes besprochen. Und ich möchte einfach mit euch mal diese Bibelstellen durchgehen. Ihr bekommt gerne auch, ich habe ja so ein Skript, ich bin bloß so, nicht so ein Fan davon, das immer an PowerPoint zu machen, weil das lenkt auch ab. Und deswegen hört einfach zu. Erste Bibelstelle steht im Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt Johannes, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Markus 1, 8. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Lukas 3, 16. Antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Johannes 1,33, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Apostelgeschichte 1,5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. 1. Korinther 12,13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Und in 6 von diesen 7 Bibelstellen wird die Erfahrung der Wassertaufe verglichen mit der Geistestaufe. 2 von den 7 Stellen wird der Geist mit Feuer verglichen und gesagt, dass der Mensch mit Geist und Feuer getauft wird. Und das Wort Taufen, das wissen wir ja, bedeutet in seiner ursprünglichen Form, dass wir untertauchen, dass wir komplett eingehüllt sind. Und die Formulierung, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, bedeutet deshalb, dass man eine Erfahrung hat von der gesamten Persönlichkeit des Gläubigen, die Gegenwart, dass man von der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes umgeben ist und eingehüllt wird, hineingetauft, getaucht und dass diese göttliche Kraft von oben über uns, über diese Person kommt. Wie gesagt, im Natürlichen gibt es ja diese Möglichkeit der Wassertaufe, dass man drin verschwindet oder sich unter einen Wasserfall stellt, der von oben her überflutet, einen von oben überflutet. Und das Letztere ist die Geistestaufe. Und zwar, dass man von Gottes Geist überflossen wird. In der Apostelgeschichte 2,2, da steht, also kommen einige Bibelstellen, und es entstand ein Brausen vom Himmel her, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und der erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und dann steht im 2,17, und es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Sichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Und im Vers 33, da steht in Bezug zu Jesus, nachdem er zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Das geht weiter mit Bibelstellen. Apostelgeschichte 8, 16, denn er Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Wir gehen nachher nochmal auf diese ganzen Bibelstellen so ein bisschen näher ein. Während Petrus, Apostelgeschichte 10,44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die diese Worte hörten. Und in der Apostelgeschichte 10,45 und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und dies zeigt uns, dieses Ausgießen und Taufen, dass diese Begriffe austauschbar sind. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 11,15, als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und da hatten wir ja gerade eine Predigt von gehört, über dieses in Cornelius. Das zeigt an, dass die Taufe der Hausgenossen des Cornelius genauso verlief wie bei den Jüngern im Obergemach. Und schließlich, als Paulus ihnen die Hände auflegte, Apostelgeschichte 19, Vers 6, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten, es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Der Vers kam auf sie bedeutet genau das Gleiche wie fiel auf sie. Wenn wir zusammenfassen, dann gibt es ein Inneres und ein Äußeres. Äußerlich kommt diese unsichtbare, reale Gegenwart des Heiligen Geistes von oben auf den Gläubigen, umgibt und überflutet uns und hüllt uns ein. Und innerlich empfängt der Gläubige die Gegenwart des Heiligen Geistes so, als wenn er Wasser trinkt. Es kommt der Punkt, wo der Heilige Geist aus uns überquillt und wie ein Strom aus uns hervortritt. Das äußere Zeichen, zunächst möchte ich noch darauf hinweisen, dass es völlig biblisch ist, in dem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist mit äußeren Zeichen oder Manifestationen zu sprechen. Das ist genauso, als wie Jesus sagt, dass er den Heiligen Geist mit Wind vergleicht. Der Wind weht, wo er will, steht im Johannes 3, Vers 8. Und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, wo er herkommt oder wo er hingeht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und obwohl der Wind unsichtbar ist, kann man ja doch seine Auswirkungen sehen. Sei es ein Tornado oder nur Blätter oder Staub, der aufgewirbelt wird. Und dieses wird auch an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes bestätigt, im 1. Korinther 2, Vers 4. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. 1. Korinther 12, 7. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Und diese Formulierung von Paulus zeigt, dass wir mit unseren Sinnen die Wirkungen des Heiligen Geistes wahrnehmen können. Und es gibt drei Bibelstellen, die beschreiben, wie es den Menschen erging, die mit Heiligen Geist getauft wurden. Und wenn wir uns also den genauen Wortlaut anschauen, Jünger zu Pfingsten, habe ich vorhin schon mal gelesen, ich lese es nochmal, und es entstand plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Bericht über Cornelius, Apostelgeschichte 10,44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten
sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen, da ergriff Petrus das Wort. Neubekehrung in Ephesus und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und wenn wir diese drei Bibelstellen vergleichen, dann sind die alle drei eigentlich ganz unterschiedlich, aber in einer Sache sind sie gemeinsam. Und zwar, die Menschen redeten in neuen Sprachen oder in Zungen, wie es Luther übersetzt. Gibt nicht überall dieses Brausen, gibt nicht überall Feuerflammen, aber wie gesagt, in allen drei Fällen sprechen sie in neuen Zungen. Und von daher kommen wir zu dem Schluss, dass das äußere Zeichen der Taufe im Heiligen Geist ist, die Gabe des Zungenredens ist, so wie der Geist es ihnen auszusprechen gibt. Und zwar, wenn man die Ausführung als Bestätigung nehmen würde, dann wäre es als erstes das Zeichen, dass die Apostel selbst empfingen, als sie die Erfahrung machten im Obergemach. Zweitens, es war das Zeichen, dass die Apostel als Beweis akzeptierten, wenn andere diese Erfahrung machten. Drittens, die Apostel haben kein weiteres Zeichen verlangt. Und viertens, im gesamten Neuen Testament wird kein anderes Zeichen genannt. Nun gibt es ja logischerweise auch gegen diese These Einwände. Ein Einwand lautet, jeder Christ, der eine echte Bekehrung oder Wiedergeburt in seinem Leben erlebt hat, hat damit auch automatisch den Heiligen Geist empfangen. Er braucht kein weiteres Erlebnis und braucht auch kein weiteres Zeichen, um zu wissen, dass er den Heiligen Geist hat. Und es würde auch wirklich viel weniger Verwirrung hervorrufen, wenn es nur einen Begriff dafür geben würde. Das Neue Testament schildert zwei unterschiedliche separate Erfahrungen, die beide als den Heiligen Geist empfangen bezeichnet werden. Das bedeutet, dass ein Christ zwar die Bedeutung des Wortes den Heiligen Geist haben kann, in der einen Seite, in der anderen Seite aber nicht. Und ein einfacher Weg, diese beiden zu unterscheiden, ist, dass man die unterschiedlichen Tagen zuweist. Das eine ist der Ostersonntag und das andere ist der Pfingstsonntag. Eines der Hauptereignisse des Ostersonntages war Johannes 20, 22. Da wird geschildert, wie Jesus dieser gesamten Gruppe der Jünger begegnet ist und sie anhauchte und sagte, empfangt Heiligen Geist. Das, was Jesus tat, nämlich die Jünger anzuhauchen, passt genau zu den Worten, wie gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und wie Aaron schon letzte Woche sagte, dieses griechische Wort Pneuma bedeutet so viel wie Geist oder auch Hauch. Man könnte also auch übersetzen, empfangt Heiligen Hauch. Und da dieses Wort in einer Befehlsform oder im Imperativ steht, zeigt es an, dass es eine abgeschlossene, vollständige Erfahrung ist, die stattgefunden hat, als Jesus diese Worte aussprach. Es ist also eine unbestrittene Tatsache, dass die Jünger in dem Moment wirklich den Heiligen Geist empfingen. Und mit dieser Begegnung, diesem Empfangen des Heiligen Geistes, haben die Apostel eine neutestamentliche Errettung erlebt. Bis zu diesem Zeitpunkt, da waren sie ja noch im Alten Testament durch Prophezeiung, Vorbilder oder Vorschattungen daran gehalten, so Ausschau danach zu halten, nach dieser Erlösungstat, die noch nicht geschehen war. Und diejenigen, die dagegen so eine neutestamentliche Errettung erleben, können unmittelbar auf dieses historische Ereignis, den Tod und die Auferstehung von Jesus, zurückblicken. In Römer 10,9 steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und hier nennt also Paulus diese beiden Bedingungen, die vonnöten sind, um Jesus als Herrn zu bekommen, dass man ihn als Herrn bekennt und in seinem Herzen glaubt. Und die Erfahrung, die die Jünger machten, dient als Vorbild für alle, die die Wiedergeburt erleben wollen. So sind also zwei ganz wichtige Elemente darin enthalten: eine direkte persönliche Offenbarung des auferstandenen Christus und der Empfang des Heiligen Geistes als ewiges Leben aus Gott. Und trotz dieser wunderbaren Begegnung, die die Jünger mit Jesus hatten, hat Jesus trotzdem zu ihnen gesagt, dass ihre Erfahrung mit dem Heiligen Geist noch nicht vollständig war. Der hat ihnen nämlich befohlen, bei ihrer letzten Unterredung nicht sofort mit dem Evangelisieren zu beginnen und hinauszugehen, sondern in Jerusalem zu warten, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft würden, um eine Kraft von oben zu empfangen, um für den wirksamen Zeugendienst ausgestattet zu sein. Nur das wird nochmal lesen, Lukas 24, 49. Und siehe, ich sende euch auf die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Apostelgeschichte 1, 5. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und im Vers 8 steht, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und fast alle Bibelausleger, die sind sich darin einig, dass die Verheißung der Taufe im Heiligen Geist am Pfingstsonntag in Erfüllung gegangen ist. Und der Höhepunkt, jetzt können wir mittlerweile auswendig, steht, und sie wurden vom Apostelgeschichte 2,4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und es war am Ostersonntag, als die Apostel den von ihnen von Christus eingehauchten Geist empfingen und das Heil und die Wiedergeburt erlebten, aber erst 7 Wochen später im Heiligen Geist getauft oder mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und das zeigt uns, dass Bekehrung und Wiedergeburt eine Erfahrung ist, die sich von der Taufe im Heiligen Geist unterscheidet. Obwohl beide Erlebnisse in der Bibel als Empfangen des Heiligen Geistes bezeichnet werden. Im Laufe des Pfingstsonntags erklärt Paulus in Apostelgeschichte Petrus, dass es Christus war, der nach seiner Himmelfahrt den Heiligen Geist auf die wartenden Jünger ausgegossen hatte. Nachdem er zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Und der Unterschied zwischen den beiden Erlebnissen, die mit dem Empfangen des Heiligen Geistes bezeichnet werden, das ist Ostern und Pfingsten. Ostersonntag heißt, so als bildliche Metapher, der auferstandene Christus, der Geist einhaucht, da ist das Ergebnis Leben. Die Frage, die Dietrich letzte Woche gestellt hat, wo unser Geist aktiviert wird. Am Pfingstsonntag war es der aufgefahrene Christus, der ausgegossene Geist, das Ergebnis Kraft. Die Erfahrung der Apostel, die beweist, dass Bekehrung und Wiedergeburt und Geistestaufe zwei verschiedene und voneinander unabhängige Erlebnisse sind. Die ersten beiden hatten die Jünger am Ostersonntag und die zweite 7 Wochen später Pfingstsonntag. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiter studieren, dann stellen wir fest, dass diese Erfahrungen normalerweise getrennt voneinander stattfinden. Diese Formulierung, den Heiligen Geist empfangen, die wurde nach Pfingsten nie wieder für eine zweite Erfahrung benutzt. Sie wird auch nie wieder verwandt, um eine neue Geburt zu beschreiben. Und in der Bibel berichtet uns nach Pfingsten noch von 3 weiteren Begebenheiten, bei denen die Menschen im Heiligen Geist getauft wurden, und zwar in Samaria, in Ephesus und im Haus des Cornelius. Alles in der Apostelgeschichte, und die wollen wir uns nochmal schnell anschauen. Über den Dienst des Philippus in Samaria lesen wir in der Apostelgeschichte 8, Vers 5. Diese Menschen hatten also in Wahrheit über Christus gehört. Achso, eigentlich sollte ich euch das vorlesen, aber die Bibelstelle habe ich jetzt nicht. 8, Vers 12. Und also da steht, mit anderen Worten, habe ich gerade drüber sprechen dürfen, dass sie das Evangelium gehört haben, geglaubt und getauft wurden. Und diese Menschen, die haben also von Christus gehört. Philippus hat ihnen gepredigt und sie sind getauft und gerettet gewesen. Und es wäre total unbiblisch zu sagen, dass das keine Christen waren oder dass sie nicht errettet gewesen wären. In Markus 16, Vers 15 steht geschrieben, da hat Christus seinen Jüngern aufgetragen, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und die Bürger oder Bewohner von Samaria, die hatten das Evangelium gehört, sie hatten geglaubt und waren getauft worden. Also gemäß der Worte von Christus waren sie errettet. Und trotzdem haben sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen, weil wir lesen ja dann weiter, als aber die Apostel im Vers 14 bis 17 in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab, beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen Heiligen Geist. Und wir sehen, dass die Menschen in Samaria das Heil durch den Dienst von Philippus empfingen. Aber die Erfahrung des Heiligen Geistes, das war ein separates Erlebnis. Wir haben also ein Beispiel dafür, dass Menschen Christen geworden sind, aber dass sie trotzdem noch nicht den Heiligen Geist in diesem Sinne empfangen haben, wie er seit Pfingsten gebraucht wird. Und deswegen gibt es in der Apostelgeschichte 8 2 unterschiedliche Redewendungen, die benutzt werden. Einmal heißt es, dass sie den Heiligen Geist empfingen, und das andere Mal, dass der Heilige Geist auf sie fiel. Das bedeutet aber, wie aus dem Text hervorgeht, dass es nicht 2 getrennte Erfahrungen sind, sondern dass es ein und dieselbe Erfahrung ist. Also, dass man den Heiligen Geist empfängt oder dass der Heilige Geist auf sie fiel. Wenn wir jetzt zur Apostelgeschichte 19 kommen, da steht geschrieben, 19, 1 bis 6, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam, und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Und dort wird uns geschildert, wie Paulus nach Ephesus kam und Leute traf, die als Jünger bezeichnet wurden. Und die erste Frage, die Paulus den Männern stellte, war, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, als sie gläubig geworden sind. Paulus hatte also offensichtlich den Eindruck, dass vor ihm Jünger Jesu Christi standen. Wenn er gedacht hätte, dass sie keine Christen wären, hätte er ihnen ja diese Frage auch nicht gestellt. Weil der Heilige Geist ja nur durch den Glauben an Jesus Christus empfangen werden kann. Und nach einigem Nachfragen, hat also Paulus festgestellt, dass das gar keine Christen waren, sondern Jünger Johannes. Deswegen hat er ihnen das Evangelium nochmals gepredigt von Jesus Christus. Und daraus lässt sich die logische Schlussfolgerung ziehen, wenn jeder, der an Jesus Christus glaubt, automatisch mit dem den Heiligen Geist empfangen würde, wäre es ja unlogisch, ja geradezu dumm von Paulus, die Frage zu stellen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Alleine, wie gesagt, dass er den Männern diese Frage stellt, beweist, dass die Menschen sehr wohl Jünger Jesu und gläubig geworden sein können, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Und jetzt wird auch an weiteren Ergebnissen in den folgenden Versen sichtbar. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus, Apostelgeschichte 19,5. Diese Menschen hatten das Evangelium gehört und geglaubt und waren getauft worden. Und wie schon in Bezug zu den Bewohnern von Samaria sind all diejenigen, die beide Bedingungen erfüllt haben, dass sie glaubten und sich taufen gelassen haben, so wie Jesus das sagt. Und trotzdem haben diese Männer in Ephesus, genau wie die in Samaria, noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und diese Erfahrung ist eine Erfahrung, die von der Bekehrung getrennt gesehen werden muss. Und dann kommt, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Und am Beispiel dieser Männer in Ephesus, in diesem dritten Fall der Bibel, da ist ersichtlich, ich wiederhole mich, dass Menschen durchaus bekehrte und echte Christen sein können, aber trotzdem noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Ich gehe mal jetzt einfach zum vierten Beispiel über. Als viertes Beispiel, das ein bisschen anders geartet ist, ist Apostelgeschichte 10, 34 bis 48. Da geht es um die Predigt, die Petrus im Haus von Cornelius hielt. Und da scheint es genauso gewesen zu sein, dass Cornelius und seine Hausgenossen, sobald sie das Evangelium hörten und an Christus gläubig wurden, umgehend den Heiligen Geist empfingen und in neuen Zungen sprachen. Und trotzdem, das fast in den gleichen Zeitraum fiel, sind es zwei getrennte Erfahrungen. Und auch das belegt wieder, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatten, nicht der Tatsache entspricht, dass sie nicht gläubig davor geworden sind, sondern vielmehr, dass sie vom Heiligen Geist getrieben anfingen, in Zungen zu reden. Und diese drei verschiedenen Formulierungen, die hier in diesem Bericht benutzt werden, die haben alle die gleiche Aussage. Der Heilige Geist fiel auf sie, die Gabe des Heiligen Geistes war auf sie ausgegossen worden und sie empfingen den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 11, da schildert nochmal Petrus das Ereignis, da benutzt er auch genau drei verschiedene Formulierungen. Der Heilige Geist fiel auf sie, sie wurden mit oder in Heiligen Geist getauft und Gott gab ihnen die gleiche Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese Textstellen zusammenziehen, dann stellen wir fest, dass es insgesamt fünf verschiedene Formulierungen gibt, die eine und dieselbe Sache beschreiben. Der Heilige Geist fiel auf sie, die Gabe des Heiligen Geistes war auf sie ausgegossen worden, sie empfingen den Heiligen Geist, sie wurden mit dem Heiligen Geist getauft oder Gott gab ihnen die Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese Textstellen näher untersuchen, dann können wir den Schluss daraus ziehen, dass erstens, dass es eine separate, auf die Bekehrung folgende Erfahrung ist, die Geistestaufe zu empfangen. Und selbst wenn der Mensch oder wenn wir als Menschen gleichzeitig mit unserer Bekehrung die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, so ist es trotzdem eine separate Erfahrung. Und drittens, egal ob ein Mensch gleichzeitig mit seiner Bekehrung die Gabe des Heiligen Geistes bekommt, ist es trotzdem das äußere Zeichen, dass er in neuen Zungen spricht. Und viertens, die Tatsache, dass ein Mensch sich bekehrt hat und Christ geworden ist, ist noch kein Beweis, dass er die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat. Was sagt Jesus dazu? Die Erkenntnisse, die man zwischen Bekehrung und Geistestaufe gewonnen hat, die wir gewonnen haben, die stützen sich ja bis jetzt nur auf die Erfahrung aus der Apostelgeschichte. Aber Jesus selbst hat ja auch im Lukas zum Beispiel darüber gelehrt. Und zwar sagte er, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und dieser Vers, der wird noch dann dadurch erhärtet, dass er sagt, wenn ein Sohn seinen Vater um Brot bittet, so wird er oder einen Fisch oder einen einbittet, dann erhält er auch das Gewünschte. Und die Lehre, die wir daraus ziehen können, die läuft daraus hinaus, dass der Heilige Geist, dass Gott der Vater uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir ihn darum bitten. Und natürlich müssen wir erst uns bekehren und an Christus glauben, um ihn dann darum zu bitten. Aber Jesus lehrt ganz offensichtlich nicht, dass der Heilige Geist bei der Bekehrung automatisch empfangen wird, sondern dass es eine Gabe ist, um die jeder wiedergeborene Gläubige Gott bitten darf, so wie ein Kind den Vater bittet. Ein weiterer Einwand ist, der benutzt wird, wo Paulus sagt, beten denn alle in Zungen, 1. Korinther 12, 30. Und, aber bei der genaueren Betrachtung dieses Textzusammenhanges, da stellen wir fest, dass Paulus auf die Frage eine eindeutige Antwort geben würde. Nein, nicht alle reden in Zungen. Und bedeutet jetzt, dass es in den neutestamentlichen Gemeinden Christen gab, die mit dem Heiligen Geist getauft worden sind und nicht in Zungen beteten. Aber davon sagt ja Paulus nichts. Er spricht hier nämlich nicht über die Taufe im Heiligen Geist, sondern über die verschiedenen Dienstgaben und die übernatürlichen Offenbarungen des Heiligen Geistes, die von Gläubigen in der Gemeinde ausgeübt werden, nachdem sie diese anfänglichen Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Im 1. Korinther 12, 27 bis 28 steht, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heiligung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heiligung? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Paulus spricht von verschiedenen Diensten, die Glieder in der Gemeinde ausführen können. Und unter diesen gibt es auch die Arten von Zungen, die genau derselbe Ausdruck ist, wie in dem Kapitel zuvor, 1. Korinther 12, 7 bis 11. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben, dem einen nämlich durch das Wort, ein Wort der Weisheit gegeben, und dem anderen ein Wort der Erkenntnis gemäß desselben Geistes, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einer Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einen anderen verschiedenen Arten von Sprachen, einen anderen Auslegung von Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zugeteilt wird, wie er will. Paulus zählt 9 verschiedene Gaben und Manifestationen des Heiligen Geistes auf, die dem Gläubigen zur Verfügung gestellt werden, der im Heiligen Geist getauft ist. Und diese Liste, die liest sich als Gaben oder Offenbarung des Heiligen Geistes, die Christen ausüben können, nachdem sie die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Im 1. Korinther 12, 13 steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freien, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Hatten wir auch am Anfang schon. Deutlich wird hier, wo Paulus davon spricht, dass die Geistestaufe ein Erlebnis ist, was wir bereits gemacht haben. Für solche Christen, die die Gaben der Offenbarung erlebt haben, ist diese Aufzählung gedacht. Und obwohl die Taufe im Heiligen Geist, wie Paulus schreibt, für alle Gläubigen gilt, werden die verschiedenen Gaben und Offenbarungen ausschließlich nach dem souveränen Willen des Gottes unter die Gläubigen verteilt. Einer bekommt die Gabe, der andere nicht. Nicht alle bekommen alle Gaben zugeteilt, aber die neunte Gabe ist ja diese Gabe der Zungenreden. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Hier steht im griechischen Urtext genau derselbe Ausdruck wie im Korinther 12, 28, nämlich Arten von Zungen. An beiden Stellen spricht Paulus über eine bestimmte Geistesgabe, aber nicht über die Geistestaufe. Dieser Unterschied zwischen der Gabe des Geistes und dem Zeichen des Zungenredens ist im Neuen Testament, wird der sehr deutlich zu erkennen gemacht. Das griechische Wort für Gabe ist nämlich Dorea, und das griechische Wort dagegen, das die verschiedenen Geistesgaben benutzt, heißt Charisma. Und diese beiden Worte werden im Neuen Testament niemals vertauscht. Charisma wird für die Gabe des Heiligen Geistes verwandt und Dorea nie für eine der 9 Geistesgaben, die dem Geist getauften Gläubigen betätigt werden können. So. Wie man, jetzt wird es so ein bisschen der theoretische, Dori guckt mich schon so unendlich an. Jetzt wird es interessanter. Ich trinke einen Schluck. Ich hoffe, das segnet euch trotzdem, obwohl es vielleicht so ein bisschen sehr viel nur Bibelstellen sind. Aber ich hoffe, die Bibelstellen sind ja eigentlich das, was wirklich unser Innerstes berührt und was uns verändert. Und ich glaube einfach, dass ich ja nicht hier spreche, sondern der Heilige Geist in mir. Also wenn ihr irgendwie da abgelenkt seid oder langweilig findet, dann müsst ihr euch selbst in Frage stellen. Nein. Also, wie man den Heiligen Geist empfängt. Durch Gnade mittels Glaubens. Es gibt einen Grundsatz in der Bibel, der steht im Römer 11, Vers 6. Denn aber aus Gnade, so ist es mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade, wenn aber um der Gnade willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Und Paulus stellt hier Gnade und Werke gegenüber. Und unter Gnade verstehen wir ja dieses unverdiente, kostenlose, diese Gunst und den Segen Gottes, der mir Unwürdigem zur Verfügung gestellt wird. Dass ich es nicht aus meiner Fähigkeit oder weil ich so gut bin, bekomme, sondern nur durch den Segen Gottes. Und es gibt 6 Glaubensschritte. Buße und Taufe. Die ersten beiden Schritte nennt Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 38. Lasst euch taufen, tut Buße. Buße ist eine innerliche Verwandlung, sozusagen eine Verwandlung der Herzenseinstellung, die den Weg öffnet zur Versöhnung mit Gott. Und daraus soll eine Taufe erfolgen, durch die der Gläubige bezeugt, dass die Gnade Gottes eine Veränderung in seinem Leben bewirkt hat. Der dritte Schritt ist Dürsten, dass man nach der Erfüllung des Heiligen Geistes dürstet. Im Johannes 7, da sagt Jesus, dass wer zu mir kommen will, wen der dürstet, der komme herzu und der trinke dieses heilige Wasser, der bekomme den Heiligen Geist. Und wir müssen dieses Dürsten in uns haben. So, ich glaube jetzt, hol ich mal mit dem ganzen Theoretischen auf und bitte einfach den Herrn, dass er sich so zeigt, dass diese ganzen Bibelstellen, die vielleicht jetzt gekommen sind und in euer Herz gekommen sind, dass wir dieses Verlangen, dieses Dürsten, diese Sehnsucht nach Gott in uns entwickeln, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich will mehr von dir. Wir haben ja vielleicht alle schon diese Erfahrung der Geistestaufe gemacht oder auch nicht. Auf jeden Fall wird ja dieses Zungenreden im Neuen Testament 35 Mal beschrieben. Und diese Zungenreden, wenn ich dieses noch sagen darf, ist ja ein sich demütig machen vor Gott. Dass man seinen logischen Verstand hingibt und sagt, Gott, übernimm du. Ich bin unfähig, ich kann nichts. Ich kann nichts aus meiner Kraft. Ich gebe mich dir hin. Und wenn man diese Erfahrung machen möchte, dann ist es natürlich immer so, dass es so ein willentlicher Akt ist, wo man seinen Mund öffnen muss und wo man Gott die Kontrolle über seinen Körper übergibt. Wo man seine eigene Logik, sein Verhaftetsein in dem Natürlichen aufgibt und sagt, Herr, ich gebe dich mir hin. Und wo dann diese Erfüllung, diese Taufe mit dem Heiligen Geist kommt und lebendiges Wasser über mich kommt und aus mir herauskommt. Paulus sagt, wenn wir in Zungen beten, dann erbauen wir uns selbst und dies ist so eine Sache, die wir praktizieren wollen, wo wir stärker wachsen wollen, wo wir uns dem Heiligen Geist mehr und mehr ausliefern wollen. Und deswegen sind wir heute Abend hier, deswegen sind vielleicht auch einige Leute bei Zoom dabei geschaltet. Und wir wollen jetzt einfach mein ganzes Seminar beiseite lassen. Und Dori und Silke, die singen jetzt einfach. Und wir bitten einfach den Heiligen Geist, dass er mit seiner Macht kommt und dass er sich uns offenbart. Paul, möchtest du noch was sagen? Okay. Und wir sind ja so erfahrene Menschen hier. Wenn ihr einen innerlichen Eindruck habt, dann lasst uns diese Zeit jetzt auch nutzen. Dass wir, unsere Sehnsucht ist ja, dass wir mehr Erlebnisse mit Gott machen. Dass wir mehr Erfahrungen mit ihm haben, aber nicht damit es uns besser geht. Nicht, dass wir irgendwie die cooleren Typen sind, die Bilder haben oder irgendwelche Eingebungen, sondern damit wir damit anderen Menschen dienen können, damit unser Zeugnis effektiver ist, damit wir die Umwelt positiv beeinflussen können. Also wenn ihr noch Eindrücke habt, dann fühlt euch einfach frei und kommt vor.
Ich möchte dazu noch sagen, bei mir selber war das nicht so, dass jemand für mich gebetet hat, wie es so in der Bibel oft beschrieben ist, dass mir jemand die Hände aufgelegt hat und plötzlich kam das. Dazu war ich viel zu verkopft. Aber ich hatte so eine Sehnsucht und habe gedacht, ja, Jesus, wenn es irgendwie mehr gibt, dann will ich das auch haben. Und das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, dann, als ich so anfing, irgendwelche Wörter in anderen Sprachen zu sprechen, dann zu glauben, dass es nicht von mir selber kommt, weil ich mir das so wünsche, sondern da habe ich immer gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, du willst ja, du schenkst ja gerne gute Sachen und ich nehme das jetzt mal einfach an, dass das von dir kommt, weil es soll sein, damit ich dich besser loben kann. Ja, und so durfte sich das dann bei mir entwickeln. Jetzt singe ich.
Wir uns näher an sein
ist ausgegossen. Ich glaube, nach der Beweisführung, die du gerade gemacht hast und die Aaron gemacht hat, gibt es gar kein Thema. Aber ich frage mich dann, warum erleben wir das so wenig? Diese Frage muss man stellen. Warum sind wir eventuell müde geworden? Warum gibt es in unserer Gemeinde und bei den Frommen, die ich kenne, noch so viele, die gar nicht in Zungen reden können und da auch gar nicht tiefer drüber nachdenken. Warum? Ich will vor meiner eigenen Tür kehren. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich wirklich tiefe Berührung mit dem Heiligen Geist hatte. Ich habe eine Woche im katholischen Kloster verbracht zum Fasten und zum Beten. Der erste Tag war grausig, der zweite noch schlimmer. Der dritte war unausstehlich. Erstens wusste ich nicht mit den 24 Stunden genau, was anzufangen. Und so viel schlafen kann man ja auch nicht. Der Magen knurrte. Und ich habe mich gefragt, was soll das Ganze? Und dann dachte ich, ich gehe raus spazieren. Und dann war es minus 20 draußen. Das war also, ich habe gedacht, was habe ich mir angetan? Ich wollte eine Woche auf den Heiligen Geist hören. Und dann plötzlich kommt er ungefragt. Dann sitzt du da, Nachmittag da, und dann laufen auf einmal die Tränen und ich sage, was ist denn jetzt mit dir los? Und ich weiß bis auf den heutigen Tag noch, wo ich gesessen habe und wie er gekommen ist und mich berührt hat. Und ich habe vorhin gedacht, solche Erlebnisse brauche ich wieder. Sind meine Hände vielleicht zu voll mit den Sorgen über die Dinge dieser Welt oder wie alles sein müsste oder wie auch immer. Ich möchte uns Mut machen, dort, wo ihr an dem Bildschirm seid oder auch, wie wir hier sitzen, dass wir die Woche vielleicht jeden Tag mit einem Gebet beginnen sagen, Herr Jesus, ich brauche ganz neu, dass ich Buße tue, damit ich Gnade empfangen kann. Weil nur wenn man verurteilt worden ist, kann man begnadigt werden. Dass du mal wirklich sagst, ich glaube das eigentlich gar nicht mehr oder das ist alles bei mir vorbei oder es kommt nicht noch mal wieder oder was auch immer, die ganzen Ausreden. Und ich habe bei mir festgestellt, mein Fokus ist gar nicht mehr Reich Gottes orientiert, sondern wie ich den Tag bewältige und dabei den Heiligen Geist oft vergesse. Ich glaube, unsere Hände sind in dieser Neuzeit viel zu voll. Und ich würde euch bitten, dass ihr diese Woche jeden Morgen beginnt, Herr Jesus, mach meine Hände wieder leer, damit ich dich empfangen kann. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Dass eine neue Sehnsucht in uns anfängt, nicht nur nach dem Zungenreden, sondern nach seiner Gegenwart. Und nächsten Mittwoch werden wir Zeiten nehmen, wo wir beten. Ich werde dann nur noch eine ganz kurze Einführung machen und wir werden mindestens einige Minuten haben, wo wir warten, dass der Geist Gottes kommt und uns berührt. Aber dann möchte ich Leute hier im Raum haben und vor den Zoom-Monitoren, die Hunger haben. Weil sonst drehe ich hier am Schwungrad. Dann erkläre ich die Bibelstellen alle nochmal, die ihr alle gehört habt. Und was haben wir davon? Wir sind theologisch ein bisschen cleverer geworden. Wir wissen, es ist eine absolute Beweisführung. Der Heilige Geist ist gekommen. Zungenreden ist normal, sollte jeder haben, aber ich hab's nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Kein Schaden, schön für euch. Aber ich möchte insbesondere die bitten, die Sehnsucht haben nach einer neuen Sprache, dass sie Gott wirklich bitten, dass sie das bekommen. Und zwar nicht, damit sie frommer sind. Lasst mich das noch einen Seitenstep sagen. Die Taufe im Heiligen Geist ersetzt keine Heiligung. Deinen verbogenen Charakter, den musst du kreuzigen. Den Heiligen Geist kriegst du geschenkt. Der hilft beim Kreuzigen, beim inneren Schweinehund. Also es ist nicht, lassen wir das. Aber diesen Hunger danach, den würde ich uns gerne gönnen. Und ich schließe ab mit einer Anekdote von, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Da war ein Treffen der vollen Evangeliumsgeschäftsleute in München. Und ein guter Bekannter von mir, der guter katholischer Christ, der wurde dazu eingeladen und kommt. Und dann haben die ähnlich bei diesem Chapter-Treffen davon gesprochen, dass man den Heiligen Geist braucht. Und dann hat er hinten gesessen und hat gesagt, ich bin Architekt und ich brauche mehr Intelligenz. Wenn der Heilige Geist es gibt, dann kann ich ein größeres Geschäft aufmachen. Dann bin ich cleverer. Ja, dann kann ich vielleicht Lösungen bringen, die sonst nichts geht. Und dann gab es so einen Aufruf, wer den Heiligen Geist haben wollte, der sollte nach vorne kommen. Und er geht nach vorne und steht dann vor demjenigen, der gesprochen hatte. Und dann wieder gefragt, was möchtest du? Ja, ich will den Heiligen Geist haben. Ja, für willst du den haben? Ja, ich will den haben, damit ich cleverer bin und schneller reich werde. War ganz ehrlich. Der hatte Hunger danach. Der sagte, mir fehlt was, was ich unbedingt brauche. Und dann hat man ihm gesagt, also gib mir Acht, erstmal ein Kind Gottes werden. Rauf auf die Knie, bekenn deine Sünden, nimm den Herrn Jesus an um die Rettung, dann gibt es den Heiligen Geist. Sagt er, okay, wenn da die Bedingung ist, dann mache ich das. Hat es gemacht und wird an Stund an vom Heiligen Geist erfüllt. Und er erzählte mir, sagt, ein halbes Jahr lang, ich brauchte keinen Stadtplan mehr, nirgendwohin, zu jeder Sitzung, ich bin durch den Heiligen Geist geführt worden. Und dummerweise nach einem halben Jahr hat er langsam aufgehört. Paul, woran liegt das, dass es aufgehört hat? Diese Frage stellte er mir. Er hatte dieses kindliche Vertrauen, dass der Heilige Geist wirklich was tut. Und ich weiß, etliche, die hier sitzen oder an dem Bildschirm, die haben dieses kindliche Vertrauen verloren. Ich mache nochmal Mut, dass du morgens beim Aufstehen sagst, guten Morgen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich möchte eine ganz neue, tiefe Berührung von dir haben. Nicht, damit du besser wirst, sondern mit seiner Größe stärker durch dich leuchten kann. Und wenn du dann in Zungen reden willst, sagst, da brauche ich auch nochmal eine neue Fremdsprache. Die eine reicht mir nicht, ich will nur eine zweite haben. Kannst du ja gerne beten. Und dann kommen wir zusammen. Die Beweisführung haben wir jetzt zwei Mittwochabende gehört. Dem ist nichts hinzuzusetzen. Sie sind biblisch fundiert. Sie sind zum Nachlesen geeignet. Aber die Erfahrung brauchen wir noch. So möchte ich dich bitten, Heiliger Geist. Wir glauben, dass die beiden Abende sehr fundiert waren in dem, was wir hören mussten, dass es wirklich deine Intention ist, dass es so in der Bibel steht und dass es für deine Kinder zur Verfügung gestellt wird, dass sie da ohne so gar nicht leben sollten. So schau uns an, die wir müde geworden sind, als Pfingstler, als Charismatiker, die sich alle von uns noch an gute Zeiten erinnern können, aber das andere ist so normal geworden. Dass wir ganz neu wieder diesen Hunger nach deiner Gegenwart haben. Ich möchte diesen Segen des Hungers auf uns legen. Ich möchte für die bitten, die schon so lange Christ sind und sagen, ich kriege das nicht mit dem Zungenreden hin. Dass sie Sehnsucht danach haben, in dieser himmlischen Sprache zu reden. Ich bete, dass du uns berührst in dieser Woche und in den kommenden Tagen, dass der Hunger nach deiner Gegenwart groß wird. Komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Diesen Segen möchte ich auf uns legen, den Segen des Hungers nach seiner Gegenwart. Amen. Thomas, vielen Dank für deine Beweisführung. Einmal querbeet durch die Apostelgeschichte rauf und wieder runter. Super. Ich hoffe, dass wir das mitbekommen haben. Du wolltest noch was? Ja, klar, komm.
Ich habe noch zwei Eindrücke. Die ganze Zeit schon. Und zwar einmal geht es darum, dass Personen auf andere Menschen schauen. Auf andere Personen, die schon, sag ich mal, in Zungen reden können, die schon, sie schauen auf andere Personen und haben Angst, sie trauen sich nicht, dass der, also sie haben Hemmungen, dass der Heilige Geist mit ihnen nicht redet. Sie sind voller Angst und Sorge. Das heißt, schaut nicht auf die anderen, die schon etwas können oder die eine andere Gabe haben oder die ja, jeder hat seine eigene Gabe. Und der Heilige Geist arbeitet mit jedem nach seiner Zeit, die er braucht, Stück für Stück. Also die Augen nicht auf andere gerichtet, sondern schaut auf Jesus, schaut auf den Heiligen Geist, geht in die Stille und es kommt. Das ist versprochen, das kommt. Und ich habe noch das Wort, schaut nicht auf andere und kein Neid. Legt den Neid beiseite. Keiner muss neidisch sein. Der Heilige Geist ist für alle da. Er verteilt so, wie er möchte. Und jeder wird das bekommen, was er auch in seinem Herzen sich so sehr wünscht. Und dann wird es kommen.
Ich wünsche allen, die zugeschaut haben und zugehört haben, eine gute Nacht. Und uns, die wir hier sind, einen gesegneten Nachhauseweg. Vielen Dank auch ihr beiden hier vorne und dir auch, dass du am Computer deine Freizeit geopfert hast, damit die Zoom-Leute da sein können. Vielen, vielen Dank euch. Der Herr segne euch.